Herzlich willkommen beim Marketing Briefing. Jeden Freitag stelle ich hier eine interessante Persönlichkeit aus dem Marketing vor. Heute spreche ich mit Rainer Grill, Leiter Öffentlichkeitsarbeit, PR, bei Ziel Abeck. Herzlich willkommen, Rainer.
Hallo, Thorsten.
Erste Frage, ich meine, ich könnte es jetzt auch selbst beantworten, aber mal für die Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die nicht wissen, was ist Ziel Abeck? Und wenn ja, wo?
Das ist schon das große Problem. Ich darf mich leider Öffentlichkeitsarbeit nennen und wir sind einer dieser berühmten Hidden Champions. Und ich sage immer, solange wir hidden sind, mache ich eigentlich alles falsch. Aber ja, wir machen so rund 900 Millionen Euro Umsatz, indem wir Ventilatoren für industrielle Anwendungen produzieren und Aufzugsmotoren. Das Problem ist, Ventilatoren werden eingebaut, Aufzugsmotoren werden eingebaut. Niemand von den Menschen, die jetzt zuhören, werden unsere Produkte sehen, außer sie arbeiten in der Branche. Und das ist das Problem. Wie soll jemand bei uns arbeiten, wenn er uns nicht kennt?
Intel Insight sozusagen, das klassische Problem.
Ja.
Und jetzt aber der Grund, warum wir hier beide sind, ist, dass ich auf dich aufmerksam geworden bin, weil ich begeisterter Nutzer von TikTok bin. Und da war irgendwann mal so ganz merkwürdige Videos, aber auf die kommen wir nochmal zurück, auf diese merkwürdigen Videos. Aber auf jeden Fall hat uns beide das hier zusammengebracht, weil ich halt auch als neugieriger Mensch sehr viel über TikTok mich auch informiere. Zunächst aber erstmal über dich. Du bist seit, Mensch, jetzt bin ich irgendwie doch nicht so ganz optimal vorbereitet. Seit wann arbeitest du bei Ziel Abeck und bist mit deinem Elan, auf den ich gleich komme, mit dabei?
Ich bin seit 2011 bei Ziel Abeck.
Seit 2011. Also
der Plan
gar nicht,
dass ich nach 3 bis 4 Jahren wieder gehe, was mir langweilig wird. Ich habe nämlich vorher alle spätestens 3,5 Jahre habe ich die Zeitung gewechselt. Ich war im ersten Leben Tageszeitungsredakteur. Und jetzt in der Firma, da darf ich immer wieder mich neu erfinden, neue Themen reinbringen. Und deswegen bin ich immer noch da.
Und es scheint dir irgendwie Spaß zu machen, denn ohne Spaß an der Sache bekommt man nicht den Stevie Award in Silber 2024, den Deutschen Preis für Online-Kommunikation 2022, den German Influencer Award 2023. Und dann seid ihr auch noch die Best Managed Company, den Best Managed Company Award 2025. Gut, das ist nicht alleine dein Verdienst, aber da hast du auf jeden Fall mit dazu beigetragen, dass ihr ein klein wenig weniger unbekannt heute seid. Was treibt dich an?
Einmal bin ich wahnsinnig neugierig. Als die neue App TikTok auf den Markt kam, wollte ich wissen, wie es funktioniert. Habe sie mir runtergeladen und habe im Urlaub in Rumänien 2019 habe ich Bären gefilmt. Weil klar, Bären haben kein Persönlichkeitsrecht und ich hatte ja damals keinen einzigen Follower. Und mir war klar, also vor einer App von tanzenden Kindern, da wird ein Rainer Grill nie auftreten. War mir damals klar, 2019. Ich habe die Bären gefilmt und das Bärenvideo. Obwohl ich null Kontakte hatte, gucken 20, 30, 50, 100, 200, 300, 500, 800 Leute an. Und dann beginnt eine Diskussion, sehr, sehr, sehr wertschätzende Diskussion. Und ich habe gedacht, boah, wie geil ist denn das? Ich habe keine Kontakte, keiner kennt mich. Und trotzdem geht mein Video viral, ohne dass ich einen Haufen Kohle hinschmeißen muss, dass ich eben Paid Content mache, also rein organisch. Und dann habe ich gedacht, das brauchen wir.
So, das sagen viele. Also ja, dieses Internet, also ich habe das 1994 schon mal erlebt, wir brauchen das und wir müssen da rein und wir müssen da irgendwie was machen. Das andere ist immer die Umsetzung im Unternehmen. Und wie habt ihr das dann geschafft? Das heißt also, hast du eine Ausschreibung gemacht, ich suche einen Social-Media-Experten oder eine Expertin, die auch schon TikTok-Erfahrung hat, das gab es ja damals noch gar nicht. Wie bist du da reingerutscht und wie hat das funktioniert?
Das ist eben der Klassiker. Wenn du jetzt so in eine Marketingabteilung gehst und sagst, wir machen TikTok, dann wird meistens ein Bachelorandin und eine Bachelorandin macht da ihr Bachelorarbeit drüber oder seine Bachelorarbeit. Dann wird ein Jahr lang intern diskutiert. Dann wird ein externer Dienstleister an Bord geholt. Dann werden meistens 2 Leute eingestellt, weil man braucht eine Vertretung, wenn jemand im Urlaub ist. Und dann kannst du nach 3 Jahren einfach mal anfangen, dem Zug hinterherzulaufen, der schon lange losgefahren ist. Das ist nicht mein Ding. Ich sage immer, mit viel Geld eine Reichweite zu kaufen, ist keine Kunst. Ich habe im Unternehmen Leute gefunden, die auch Lust hatten auf witzige Videos. Und ich bin im Frühjahr 2020 zu meinem Chef gegangen, zum Vorstandsvorsitzenden, und habe gesagt, ich würde gern TikTok machen. Er hat gemeint, warum? Und dann habe ich gesagt, ja, um Jugendliche zu erreichen. Und das war übrigens eine Fehleinschätzung, dass die Leute denken, auf TikTok sind Jugendliche. Also wir zwei sind das Paradebeispiel. Es gibt da welche, die sind knapp drüber, altersmäßig. Und dann hat er gefragt, was brauchen Sie? Brauchen Sie eine Agentur? Brauchen Sie Geld? Brauchen Sie Personal? Und ich habe immer nein, nein, nein gesagt. Und dann hat er gesagt, wie wollen Sie es machen? Und dann habe ich gesagt, ich würde gern nach Dienstende drehen. Und da war er, also gut, wir sitzen im Norden von Baden-Württemberg in Künzelsau. Da ist so eine schwäbische Gardenge ein bisschen verbreitet. Und als er gehört hat, das kostet ja gar nichts. Also welcher Chef sagt da nein? Und dann haben wir angefangen, am 24. Juni 2020 TikToks zu machen. Wir sind ausgelacht worden, weil wir Hochformat gefilmt haben. Es war schon natürlich am Anfang ein bisschen peinlich. Und weil ich das Thema angestoßen hatte, haben die zwei Kolleginnen, die von Anfang an dabei waren, einmal Rebecca Amlung ist, sage ich mal, the brain vom TikTok-Team, die hat die meisten Ideen, die schneidet und die ist da wirklich drin, die hängt am Tag 35 Stunden auf TikTok ab und die hat mitgemacht und die zwei Kolleginnen haben gesagt, wenn du das anstößt, dann bist du auch mit dabei. Und es war jetzt zum Zeitpunkt, wo unser Seniorchef noch Aufsichtsratsvorsitzender war und die Vorgabe war klar, wer von Ziel Abeck nach außen geht, sei es auf einer Messe, sei es zum Kunden oder vor eine Kamera, der trägt eine Krawatte. Mittlerweile, die Krawatte trägt nur noch einer und das ist Rainer. Die ist weg, gab es eine Staffelübergabe vom Senior auf den Junior. Aber damals, und ich habe gewusst, wenn ich bei TikTok keine Krawatte anhabe und mein Seniorchef sieht das, egal, was wir inhaltlich machen, der macht mich den Kopf kürzer. Das war ein Rubikon, der nicht überschritten werden durfte. Und dann habe ich gedacht, okay, ich gehe da mit Krawatte rein. Und mir war klar, ich kriege einen Shitstorm, der sich gewaschen hat. Und es ist genau das Gegenteil passiert. Die Leute haben das angeguckt und männlich, übergewichtig, Anzug, Krawatte, das muss der Chef sein, war denen klar. Und dann haben die immer kommentiert, hey, ihr habt einen coolen Chef und der macht jeden Blödsinn mit und so. Und zu diesem Zeitpunkt, ich habe nicht mal eine einzige Person gehabt, die mir unterstellt war. Ich war sowas von nicht Chef. Also ich war kurz vor Minusbereich des Chefseins und dann schreiben die drunter, das ist der Chef der Firma. Dann haben wir über Wochen lang haben wir das dann einfach ausgesessen und nach ein paar Wochen haben wir gesagt, okay, dann ist es halt ein cooler Chef und dann haben wir den Ball aufgenommen und seitdem bin ich für viele Leute der Chef.
Und jetzt ist die Krawatte, also unsere Podcast-Hörerinnen sehen das nicht, aber du hast eine Krawatte an. Jetzt ist die Krawatte sozusagen, gehört zu deinem Branding dazu, obwohl inzwischen, ich war glaube ich auch der Letzte auf irgendwelchen Kongressen, der noch eine Krawatte getragen hat, obwohl inzwischen keiner mehr auf irgendwelchen, auch im B2B, mehr eine Krawatte trägt.
Exakt, ich bin der Einzige. Und es ist schon witzig, ich war vor 2 Jahren Speaker auf der OMR und wurde angekündigt, so quasi wie ein Dinosaurier, alle sind ausgestorben, aber wir haben noch einen gefunden. Da kommt jetzt einer mit Krawatte auf die Bühne. Es ist mein Markenzeichen und es ist aber auch für dich wichtig für die Videos. Wir haben viele junge, sage ich mal, aus meiner Sicht hippe Leute, die moderne Klamotten anhaben. Und wenn wir jetzt nur so die modernen, hippen Leute hätten in den TikTok-Videos, dann würde jemand sagen, hey cool, das ist ja wie ein Startup, bloß ein bisschen größer, mit 5.300 Mitarbeitern global, ein bisschen größer, ja. Aber nein, es gibt bei uns auch noch die Menschen, die tragen zwar keine Krawatte mehr, aber bei uns arbeiten Menschen, die sind über 40, die sind über 50 Jahre alt. Und auch die sind in normalen Positionen, die sind in Führungspositionen. Und deswegen, wir sind keine hippe Startup-Bude. Es gibt Ecken bei uns, da geht's total offen und innovativ zu. Und es gibt wieder Bereiche, wo es eben, und das hängt vom direkten Vorgesetzten ab, wo es nicht so ist. Und deswegen ist mir das schon wichtig, dass wir das auch so signalisieren. Guck mal, es gibt die und es gibt die.
Jetzt komme ich nochmal zu einem Punkt zurück. Du hast gesagt mit Rebecca, ich habe Leute gefunden. So, ich sage oft Unternehmen, die mich fragen, sollen wir das machen oder sollen wir das machen? Dann sage ich, wenn ihr Rebecca habt, dann macht das und wenn nicht, dann lasst die Finger davon. Du hast einfach so jetzt gesagt, ich habe Leute gefunden. Wie ging das und wie bist du auf Rebecca aufmerksam geworden? Die war zufällig da und du hast das irgendwie gemerkt.
Ja, sie war zufällig da. Wir haben die gleiche Pausenzone, die gleiche Kaffeeecke. Es sitzt zwar ein Stock unter ihr, sie sitzt im Produktmanagement, aber sie haben den besseren Kaffeeautomaten und deswegen komme ich immer hoch zum Kaffee trinken. Ich stand da, es war Frühjahr 2020, erster Lockdown in der Corona-Pandemie und Rebecca sagt zu mir, ist heute nicht so gut drauf, ist irgendwas los oder so oder insgesamt so Corona und dann sage ich nein, habe gesagt, du, da gibt's eine neue App aus China und bevor ich weiterreden konnte, sagt sie, du meinst TikTok? Und dann sage ich, woher weißt du das? Und dann sagt sie, du Rainer, wir haben Lockdown. ich wohne alleine und was soll ich denn machen? Ich mache Lip-Sync-Videos. Ich habe dann gesagt, ich habe keine Ahnung gehabt, wie das alles funktioniert. Ich habe gesagt, dann kannst du TikTok. Und sie hat gemeint, naja, können. Also sie macht Lip-Sync-Videos. Und dann habe ich gesagt, okay, dann sind wir schon zwei. Und dann ging der Aufzug auf, dann kam meine Tochter aus dem Aufzug raus, die hat in der Firma auch eine Ausbildung gemacht, war am Ende der Ausbildung und ich sage, Sophie, machst du mit TikTok? Und sie sagt auch ja. Und witzigerweise hat sowohl Rebecca auf meine Frage, machst du mit TikTok, dann gesagt, ja klar, aber wo? Und ich habe gesagt, in der Firma, und von Rebecca kam sofort, kriegst du ja nie genehmigt. Meine Tochter am Ende der Ausbildung, sage ich, machst du mit? Sie fragt, wo? Ich sage, in der Firma, und sie sagt, kriegst du nie genehmigt. Also es war, beiden war klar, TikTok findet statt, aber nicht im Unternehmen, das über 100 Jahre Tradition im Maschinenbau hat, sich über Kennlinien, Lieferfähigkeit, Langlebigkeit und den ganzen Ingenieurskram oder so definiert. Und und da passt TikTok eben nicht rein.
Das heißt, doch wieder Kollege Zufall in dem Fall, aber auch die berühmte Kaffeemaschine. Also Möglichkeiten schaffen, dass ein Austausch zwischen Menschen stattfindet. Und ich habe eben gerade ein Interview mit Kolja Dahms geführt und da ging es um Micro-Communities, die kleinste Micro-Community, die es schon seit Ewigkeiten gibt. Früher war es der Kopierer, heute ist es der Kaffeeautomat.
Finde ich wahnsinnig wichtig. Deswegen, ich trinke sehr viel Kaffee und auch in verschiedenen Abteilungen. Erstmal höre ich da das Gras wachsen. Wenn ich Öffentlichkeitsarbeit mache, ist es gut, wenn ich Dinge höre, bevor sie dann so vielleicht offiziell werden. Und auch bei anderen Themen, ob das E-Sports ist. Also ich bin darauf angewiesen, dass ich Leute finde, die Bock haben, die Meile mehr zu machen. Und es macht wahnsinnig Spaß, wenn du mit Menschen zusammenarbeitest, die Bock auf etwas haben und sagen, ja klar, und die nicht sagen, du, aber ich stempel um 17 Uhr ab und 17:15 geht gar nicht. Also man muss sich nicht ausnutzen lassen vom Unternehmen, aber Win-Win für beide. Und da gibt's immer Leute, die sagen, ja, wie wenn ihr nach Dienstende dreht, die Firma hat einen Benefit und bezahlt es euch nicht. Ja, im Gegenzug, wir haben seit 2020 noch nie irgendein Video zur Genehmigung vorlegen müssen. Wir haben noch nie mit Managern der Firma oder mit dem Gesellschafter über ein Video diskutiert. Die lassen sowas von den langen Leinen. Ich glaube, das gibt's in keinem deutschen Unternehmen sonst. Und das ist Gold wert, weil Menschen, die intrinsisch motiviert mit Herz und Seele dabei sind, wenn du denen immer wieder eins zwischen die Hörner haust, dann klatschst du die gegen die Wand und dann kündigen die irgendwann innerlich. Jemand, der 9 to 5 macht, der hat keine, das ist dem egal. Du sagst, du linksrum, sagt er linksrum. Links, rechtsrum, da macht er rechtsrum. Der hat keine Emotionen, der macht Dienst nach Vorschrift. Aber mit Leuten, die Bock haben, die muss man anders führen. Und da muss die Firma das Händchen dafür haben, den Freiraum zu lassen. Und den haben wir auch, das ist genial.
Dich kann man doch gleich auch noch als Leiter HR einsetzen, sozusagen. Weil das muss ja das Credo eines jeden Unternehmens sein, das heute Mitarbeiter sucht. Denn das ist ja nicht ganz einfach. Und auch für ein B2B-Unternehmen Künzelsau, kann ich mir vorstellen, hast du da einiges getan.
Das ist ja schwierig. Wobei ich trenne das Recruiting und Öffentlichkeitsarbeit trenne ich ganz strikt. Ich bin nicht dafür zuständig, wie viele und welche Menschen wir einstellen. Das muss HR machen. Das machen die auch ganz gut bei uns. Ich bin fürs Klappern zuständig. Und einfach mal ein Beispiel. Jetzt guckt jemand aus Hamburg, ein Ingenieur, guckt ein TikTok-Video an und sagt, die Firma, paar Mal schon auf meinem Newsfeed oder For You-Page gehabt. Ich guck mal, was haben die für Stellen. Und dann bewirbt er sich, geht ins Teams-Interview und am Ende vom Teams-Interview sagt er, klingt alles ganz gut, zum richtigen Vorstellungsgespräch, mit welchem ICE muss ich zu euch fahren? Dann kriegt er gesagt, du fährst ins andere Bundesland nach Würzburg, da steigst du aus dem ICE aus, dann nimmst du den Bummelzug 3 Stunden über Land und wenn Schule ist, kriegst du den Bus, der nach Künzelsau fährt. Ich bin mir fast sicher, dass der Ingenieur in Hamburg weiß, wo er nicht arbeiten will. Kann ich da was für? Nein. Kann unsere Personalabteilung da was für? Nein. Wir sitzen in Künzelsau. In Künzelsau ist Lohnniveau auch ein anderes wie in München. Dass bei uns auch die Mieten anders wie in München, das vergisst man manchmal. Also ich sag mal, mit 2 Kindern lebst und arbeitest du bei uns wahrscheinlich besser als in München oder in Hamburg oder in Berlin. Aber so gerade die Hochschulabsolventen, die dann irgendwo in der Mensa sitzen und der eine sagt, du, ich heuer für den Betrag da an und der andere sagt, ich heuer für den Betrag da an. Da geht's nur um die Jahressumme und da wird vieles vergessen. Deswegen, es gibt viele Gründe, warum jemand nicht bei uns arbeitet, genauso wie es viele Gründe gibt, dass jemand bei uns arbeitet. Oftmals ist ja auch ein Zufall. Und dann kommt noch hinzu, wenn man dann fragt, weil du sagst, was hast du denn alles getan? Wenn man jetzt fragen würde, wie viele Leute haben sich über TikTok bei Zitabek beworben? Ich warte seit 2020 auf die erste Bewerbung, in der drin steht. Ich kenne auch von TikTok und deswegen habe ich mich bei euch beworben. Die kam nicht. Und ich denke, die wird auch nie kommen, weil, also ich konnte mir das gar nicht vorstellen, weil für mich ist es kein Problem, TikTok zu gucken. Aber nach ein paar Monaten kamen tatsächlich Leute an der Kaffeeecke, in der Kantine, sind hinter oder vor mir gestanden und sagen, ich habe Videos von TikTok gesehen und deswegen habe ich auf der Karriereseite von Sil Abek nachgeguckt. Und ich habe am Anfang noch gefragt und habe gesagt, ja, können gerne per Du sein. Und habe gesagt, hast du es noch reingeschrieben? Und dann kamen ungläubige Blicke. Warum sollte ich reinschreiben, dass ich die Firma von TikTok kenne, wenn ich in Personal, wenn ich ins Finanzen will, in Controlling, in Entwicklung? Das hat doch damit gar nichts zu tun. Dann habe ich gesagt, ja, hast du es wenigstens gesagt im Vorstellungsgespräch, wenn du gefragt wirst, wie sind sie denn auf uns gekommen? Da haben die gesagt, nein, weil nämlich bringt es mir einen Vorteil, wenn ich sage, ich kenne die Firma von TikTok. Nein, das ist nur für die Statistik gut. Aber der, der mir gegenüber sitzt, der mich einstellt, ist vielleicht schon über 40 oder über 50 und sagt, am Anfang hat er gesagt, TikTok ist doch die App von tanzenden Kindern. Die klaut auch vielleicht Daten, weiß man bis heute nicht. Und dann ist die Frage, will ich jetzt als 26-jähriger Ingenieur den Eindruck vermitteln, ich hänge auf einer Plattform rum, wo Kinder tanzen? Also will ich nicht. Mittlerweile hat sich vielleicht verändert. Mittlerweile kann man sagen, oder bist du AfD-Wähler und bist deswegen so gern auf TikTok unterwegs? Das ist auch so ein Stigma von der Plattform, dass da viele AfD-Inhalte sind. Deshalb, die haben Angst zu sagen, sie sind auf TikTok und haben die Firma da gesehen. Deswegen, wir kriegen nur von einer Personalerin die Antwort, ja, ich kenne sie von TikTok und das ist Alexa, weil die im TikTok-Team ist. Und wenn die Frage stellt, wie sind sie auf uns gekommen, dann kommt nicht nur online, sondern dann kommt ein Schmunzeln und ich kenne sie von TikTok.
Ich will euch jetzt nicht mit meinem Friseursalon vergleichen, aber wir sind in Waghäusel und da Menschen hinzubekommen ist auch schwierig und in der Friseurbranche ist es auch nicht ganz einfach. Und vor kurzem habe ich gefragt, ja, wer ist denn das hier? Den habe ich ja noch gar nicht hier gesehen oder die habe ich noch gar nicht gesehen. Ja, die macht gerade hier ein Praktikum und da habe ich gefragt, wo kommst du denn her? Ja, aus dem Allgäu. Das heißt, da kommt jemand aus dem Allgäu und warum? Ja, ich habe die auf TikTok gesehen. Ja, also diese Antwort wird manchmal auch gegeben. Und das ist eben genau das die gleiche Geschichte. Die machen haben eine Reichweite weit über Waghäusen hinaus durch diese Aktivitäten in Social Media. Und wozu das führen kann, diese Aktivitäten, habe ich gerade gemerkt, als ich mich vorbereitet habe auf den Social Media Day in Köln. Und denkt, das kann doch nicht wahr sein. Was ist denn das, ein Social Media Day? Du machst auch einen Social Media Day. Wie kommst du dazu und was ist das?
Also wir machen Social Media Days. Und zwar, ich habe vor 3 Jahren zu meinem Chef gesagt, ich will ein paar Leute einladen. Das war neuer Vorstandsvorsitzender, der kannte mich noch nicht so gut und ich wusste nicht, wie er reagiert. Und habe gesagt, ich will ein paar Leute einladen, mit denen über Social Media reden. Und wir werden tatsächlich im B2B-Bereich werden wir als Trendsetter gesehen, was TikTok betrifft, was E-Sports betrifft. Und deswegen habe ich gesagt, ich würde da gerne ein paar Leute einladen. Er war der Meinung, ich buche einen Besprechungsraum, aber ich habe dann die Stadthalle gebucht. Und es war beim ersten Jahr, 140 Plätze hatten wir. Wir waren ausgebucht, wir waren überbucht. Bezahlte Plätze, also nicht für Ume oder so, aber faire Preise. Ich habe Speaker eingeladen, die ich schon gehört hatte, die entweder nach oder vor mir gesprochen haben, wenn ich irgendwo war. Und der Zuschnitt ist, die OMR ist cool. Da ist wahnsinnig groß und alles. Aber wenn du so ein Mittelständler bist und musst dann irgendwie auf jeden Euro gucken, dann hilft's mir nicht, wenn ich weiß, welche Verträge mache ich mit einem großen Influencer. Wie mache ich eine Ausstiegsklausel, wenn der Wendler meint, er muss jetzt irgendwo schwurbeln anfangen? Die Probleme haben wir alle nicht. Und ich habe gesagt, ich würde gern Referenten holen, die für Behörden und für KMUs taugen. Und wir haben dann auch dieses Jahr haben wir jemanden da, der redet dann über Greenwashing. Wir haben jemanden da, was darf man auf Social Media? Wir haben dieses Mal wieder ganz viel KI, Bildgenerierung mit KI, Videogenerierung, Textgenerierung mit KI und natürlich Netzwerken dabei, weil ich will auch raus aus dieser reinen TikTok ist eine Online-Bubble. Aber es gibt ein Leben außerhalb von TikTok. Und das ist, glaube ich, auch der Unterschied zu den Social Media Managern, die ihre App bespielen. Und ich habe gesagt, ich will in die Präsenz. Und das hat uns natürlich nochmal einen ganz anderen Boost gegeben. Ich habe 140 Social-Media-affine Menschen bei meiner Veranstaltung oder bei unserer Veranstaltung von Sil Abek, die posten auf ihren Kanälen. Wir kriegen dadurch eine wahnsinnige Reichweite und wir gehen jetzt zum dritten Mal in die Social-Media-Days rein.
Und der Fokus der Konferenz ist dann nicht B2B, aber schon so ein bisschen auf eher traditionelle Unternehmen oder wie hast du das fokussiert? Also setzt du es an?
Wir haben Messe Erfurt dabei als Teilnehmer, wir haben Siemens Energy dabei, wir haben Verpackungsmaschinenhersteller, wir haben Ventilhersteller. Also das ist, wir haben Landratsämter, große Städte, kleine Städte. Also das ist wirklich ganz, ganz querbeet gemischt. Und wir haben auch ausreichend Zeit zum Netzwerken, weil das ist sehr, sehr wichtig, dass man sich austauschen kann, auch über Probleme, die man vielleicht hat in der eigenen Organisation.
Okay, aber schon, wenn ich das so höre, dann ist das fokussiert auf eben Anwenderbranchen und nicht die Konferenzen, wo also irgendwelche Freaks miteinander zusammen sich treffen, sondern schon Branchen, die eins verbindet, nämlich man muss als Social-Media-Team schon im Unternehmen sich auch ein bisschen durchsetzen.
Ja, viele klassische deutsche Industrieunternehmen, aber auch durchaus andere Unternehmen, die eben sagen, ja, ich mache Social Media, aber ich will wissen, wie es geht. Und ich mache jetzt nicht irgendwelche Traumtänzereien, sondern es muss auch irgendwo, der Aufwand muss in einem angemessenen Verhältnis zum Erfolg stehen. Also ich bin keine B2C-Marke, die sagen, wir haben jetzt 3 Millionen, die hauen wir jetzt mal raus und dann gucken wir, was passiert. Wir machen Paid Content und so ist es nicht, sondern genau andersrum. Wie kann ich denn organisch wachsen? Wir haben dieses Jahr haben wir eine Referentin da, die spricht über Ads auf LinkedIn, weil LinkedIn einfach die Plattform ist, wo gerade im B2B-Bereich ganz, ganz viel geht oder Recruiting. Und dann haben wir gesagt, okay, da wollen wir auch mal das Thema Ads beleuchten und da ist jemand da, der über das Thema spricht. Wir haben keine Sales Pitches auf der Bühne, sondern wirklich Referenten, die was zu erzählen haben.
Ja, das ist heute allgemein der Trend, dass man versucht, da wirklich richtig gute Leute und nur nach reinen Teilnehmerbewertungen zu entscheiden, so dass die Teilnehmer nicht immer unsicher sind. Ist das jetzt irgendwie so eine bezahlte Veranstaltung hier und so weiter? Okay. Ja. Das heißt, ich darf dich jetzt fragen, die Frage, worauf kommt es denn an? Weil viele B2B-Unternehmen sehen ja Social Media als, ja, wir haben noch auf dem Kanal und wir produzieren da irgendwelche Inhalte und die werden dann rausgestreuselt. Was ist das Geheimnis erfolgreicher B2B-Unternehmen, die nicht nur auf vielen Kanälen präsent sind, sondern die auf vielen Kanälen auch eine aktive Community haben? Was ist der gemeinsame Nenner, ohne dass wir jetzt auf die einzelnen Social-Media-Kanäle eingehen?
Also ich kann jetzt für den Kanal TikTok sprechen, der bei mir angesiedelt ist in der Firma. Wir haben noch andere Kanäle auch, Facebook, Insta und LinkedIn. Die laufen im Marketing. Bei mir ist nur TikTok angesiedelt. Und bei TikTok kann ich sagen, ich denke, das Erfolgsrezept ist, dass man, denke ich, unserem Kanal anmerkt, wir machen es, weil wir es gern machen. Wir machen es nicht, weil wir haben bis heute keinen Contentplan. Wir haben jetzt nicht gezwungenerweise Montag HR-Thema, Mittwoch Produktthema und Freitag dann Azubi-Thema oder so. Macht man nicht. Also es kann sein, dass wir 5-mal die Woche nur irgendeinen Quatsch machen oder so. Meistens machen wir Quatsch auf TikTok. Und diese Leichtigkeit, ich glaube, die merkt man uns an. Wir müssen nichts verkaufen, aber wer denkt auch, dass ein B2B-Unternehmen etwas auf TikTok verkaufen kann? Also wir glauben da nicht dran, wobei auch Kunden natürlich unseren Vertrieb darauf ansprechen, sagen, wir merken, ihr macht TikTok und sogar dann von Kundenseite der Ruf kommt, wollt ihr TikTok-Video bei uns drehen? Haben wir bisher immer abgelehnt. Also das war dann so, da kommt irgendwann und dann steht natürlich der Key-Account hinter dir und sagt, du, mein großer Kunde, der hätte gern, dass ihr zu dem geht und ein TikTok-Video macht. Und ich sage dann, kann ich mir nicht vorstellen und habe dann mit dem Geschäftsführer telefoniert. Und der sagt zu mir, Herr Grill, wir haben einen Ventilator in der Produktion, den bauen wir da irgendwo ein in seine Geräte. Der hat 32 Meter Wurfweite. Also Wurfweite ist so, wie weit das Teil bläst. Und ich habe gesagt, ja gut, das kann sein, dass das jetzt weit ist. Ich habe keine Ahnung, ich bin kein Techniker. Und er hat gemeint, ja, das hat er noch nie gehabt, das ist irgendwas Neues und so. Und dann sage ich, ja, kann schon sein, dass es für Ventilatorenexperten neu ist und dass es für sie neu ist. Aber unseren Kanal, der richtet sich nicht an Ventilatorenexperten. Hätten wir einen Kanal, der sich um Ventilatoren dreht, wer würde den angucken? Meine Kollegen, meine Wettbewerber, meine Kunden, meine Lieferanten. Wer kennt uns? Meine Kollegen, meine Wettbewerber, meine Kunden, meine Lieferanten. Unser Content geht eben nicht um Ventilatoren. Der vermittelt einfach ein sympathisches Bild von Ziel Abeck. Und damit versuche ich ja, den Prozessoptimierer jetzt vielleicht von einer Schuhversandfirma zu kriegen. Ich versuche vielleicht den ITler von einer Ventilherstellungsfirma zu kriegen. Die würden nie Ventilatorenvideos angucken. Und deshalb habe ich gesagt, so technische Videos, die sind nicht für uns von Interesse. Nur, wenn es um die Anwendung geht. Wir haben mal was gedreht. Wie funktionieren so Gewächshäuser in Holland? Da sind ganz viele Ventilatoren im Einsatz, die 365 Tage laufen, die wenig Strom verbrauchen müssen. Ich habe gesagt, da, wenn wir rein dürfen, da machen wir was drüber, da haben wir auch was drüber gemacht.
Okay, das heißt ganz viel aus dem Bauch raus, ganz viel intuitiv und damit ein Beitrag zum Branding, zum Markenaufbau des Unternehmens in irgendeiner Weise und damit ganz, ganz weit oben im Upper Funnel, also Branding und weniger wirklich an konkreten Vertriebszielen orientiert.
Nicht weniger, gar nicht an Vertriebszielen orientiert. Wir machen nur Reichweite, wir machen nur Image. Ich habe mich die ersten Wochen wirklich immer wieder, hat mein Chef gefragt, Herr Grill, wo ist denn Ziel Abig in den Videos? Dann habe ich gesagt, es tut natürlich weh, wenn ich sage, niemand will Ziel Abig sehen. Wir haben das am Anfang natürlich auch ausprobiert und haben ein Video gemacht, ein Tanzvideo vorm Gebäude und haben dann wieder Kameras und Schwenk gemacht, weil natürlich sind wir ein Stück weit stolz darauf, dass wir bei Ziel Abig arbeiten und wollten da das Logo im Hintergrund haben. Und wir konnten sehen, in dem Moment, wo das Logo ins Bild kommt, zack, sind ein Großteil der Zuschauer sind weg. Weil niemand will freiwillig Werbung gucken, außer es ist die eigene oder die vom Wettbewerber. Und das muss man einfach akzeptieren. Und wer meint, er muss Werbung bei TikTok ausspielen, dann muss er Pay Content machen oder sich wirklich Werbung kaufen. Aber wenn er organisch wachsen will, dann muss er entweder ganz, ganz coole Infotainment machen oder Lerntalks, wie es heißen, oder er macht einfach Spaßvideos.
Sehr, sehr spannend, sehr, sehr spannend. Denn die Aufgabe einer B2B-Marketingabteilung wird ja oft reduziert auf bring uns Leads, bring uns Leads, bring uns Leads, und zwar Sales-Approved Leads, also Leads, die der Vertrieb auch haben möchte, und damit ja irgendwie eine Kastration des Marketing auch ein bisschen.
Es ist natürlich schon so, dass mein Gehalt am Monatsende wird von den über die Ventilatoren bezahlt, die verkauft worden sind. Deswegen ist schon der Vertrieb muss laufen. Aber auf TikTok Ventilatoren zu verkaufen, also wer denkt an sowas? Deswegen, ich kann das Tool TikTok, so wie es aktuell von uns wahrgenommen wird, nur nutzen, Image aufzubauen, um die richtigen Leute zu kriegen. Die richtigen Leute für Entwicklung, die richtigen Leute für Produktion, für die anderen Abteilungen und auch die richtigen Leute für den Vertrieb. Und wenn ich es anders machen will, dann würde das bei uns einfach, das würde scheitern, wenn wir Ventilatoren verkaufen wollten über TikTok.
Okay, das heißt, TikTok-Kanal, Ziel reines Employer Branding und damit ein positives Image des Unternehmens. Wie sieht's mit den anderen Social-Media-Kanälen bei euch aus? Also erstmal die Frage, auf welchen Kanälen seid ihr momentan aktiv?
Also wir haben natürlich einen YouTube-Kanal, wir haben einen Facebook-Kanal, wir haben einen Instagram-Kanal und wir haben einen LinkedIn-Kanal. Also das klassische Portfolio. Wobei es gibt noch Firmen, die trauen sich bisher noch nicht mal an Instagram ran.
Fangen wir mit Insta auch an, genau. Aber wolltest du sagen, bitte?
Ja, gut, dann machen wir Insta zuerst. Insta ist für mich, und jetzt, ich komme aus dem B2B-Unternehmen, ist für mich ein erweitertes Intranet. Auf Instagram folgt mir mein Mitarbeiter. Auf Instagram folgt mir der Mitarbeiter, der beim Kündigen vergessen hat, zu entfolgen. Und auf Instagram folgen mir natürlich vielleicht Kunden und Lieferanten oder Mitarbeiter von umliegenden Firmen, die mich schon auf dem Radar haben. Also nur Leute, die mich kennen. Und das ist genau der Unterschied zu TikTok. Bei TikTok erreiche ich Leute, die mich nicht kennen. Und auf Insta erreiche ich nur Leute, ich rede immer vom organischen Inhalt, Leute, die mich kennen. Und deswegen ist das, finde ich, sehr reduziert.
Und du sagst jetzt du, also redest du von deinem persönlichen Account oder von dem offiziellen Ziel Abig Account?
Ich sehe so den Instagram Account der Firma Ziel Abig, dass das für mich ein Stück weit ein erweitertes Intranet ist. Kann sein, dass mir da vielleicht die Kolleginnen aus dem Marketing widersprechen, aber du fragst mich nach meiner Meinung, also kriegst du meine.
Und du selbst bist auf Insta gar nicht unterwegs?
Ich bin auf Insta unterwegs, aber das ist eine dreistellige Zahl an Kontakten, die kann man vergessen. Mein persönlicher Kanal, den ich bespiele mit meinen Inhalten, auf TikTok bin ich Teil des Teams. Da bin ich ein Darsteller, da bin ich Teil des Kernteams, da kann ich mich auch in Diskussionen einbringen. Wir sind drei im Kernteam. Aber meine persönliche Meinung, die kriegst du auf LinkedIn und deswegen LinkedIn ist mein Kanal. Aber mein Kanal ist nicht der Firmenkanal. Da wird mir jetzt neudeutsch sagen, ich bin Corporate Influencer. Und da springe ich um die 20.000 Kontakte rum.
Und genau in diese Richtung geht meine Frage. Also du hast vorhin das Thema genannt. Ich habe Rebecca einfach so gefunden am Kaffeeautomaten. Das ist die eine Möglichkeit, Kontakte aufzuspüren. Und Corporate Influencer, und da geht es dann wieder durchaus auch um Marketingziele und um Vertriebsziele. Corporate Influencer, wie sieht da euer Programm aus? Oder wie geht ihr an dieses Thema Corporate Influencer ran?
Das klingt jetzt ein bisschen witzig. Also wir haben zwei Social-Media-Leute und die versuchen natürlich Leute, andere Kollegen und Kolleginnen zu animieren, dass sie so diese Corporate-Influencer-Stelle einnehmen. Da gab es auch schon Schulungen, dass man die ein bisschen an der Hand nimmt. Aber in dem Kreis bin ich gar nicht dabei. Also weil,
okay,
na, das hat auch damit zu tun, mit 20.000 Kontakten auf LinkedIn, ich habe mehr Kontakte, als die Firma hat.
Ja, klar.
Klingt jetzt eingebildet, aber da spiele ich in einer anderen Liga. Also ich brauche jetzt keinen mehr, der mir sagt, wenn du postest, dann nimm keine Bilder, die peinlich sind. Oder also deswegen, ich mache da mein eigenes Ding. Ich habe den Vorteil, ich bin der Pressesprecher. Ich habe schon immer im Hinterkopf, ich weiß, wie ich nach außen wahrgenommen werde. Auch wenn ich sagen würde, das ist mein privater Account. Egal, was ich mache online, bin ich immer noch der von Ziel Abig und gerade durch die TikTok-Reichweite. Also wenn ich irgendwo missbauen würde und ein Shitstorm kommt, dann trifft er die Firma auch mit und deswegen muss ich mir schon, aber als Pressesprecher bist du das ja dir der Verantwortung bewusst, wenn du sprichst, die Firma ist immer mit dabei, wenn es irgendwo schief geht.
So, jetzt kommen wir aber zu dem, und damit hast du recht, ja klar, und du bist auch nicht der Corporate Influencer, aber zu den Corporate Influencern, die ihr habt, was, ich meine, 5.000 Mitarbeiter, da habt ihr schon ein bisschen Auswahl, irgendjemand wird ja wohl da ein bisschen ein Händchen haben für sein LinkedIn-Profil und da auch ein bisschen was machen. Was sind da eure Erfahrungen?
Da muss ich ganz ehrlich sagen, da müsste ich die Kollegen aus dem Marketing fragen, wie die Erfahrungen sind. Wie die vorgehen, was die machen. Ich weiß eben, dass Britta Behrens auch schon zugeschaltet waren, mit der Fortbildungen stattgefunden haben. Also da passiert was, aber welches Konzept die haben und ob die einen Erfolg messen und was dahinter steht, muss ich ehrlich sagen, muss ich passen.
Nee, weil das ja durchaus für B2B-Unternehmen ein spannendes Thema ist, das Thema Corporate Influencer, um eben sozusagen eine Ergänzung zu haben zum offiziellen Unternehmensaccount in dem Fall. So, jetzt.
Witzig ist übrigens, wenn ich ein Thema habe, mit dem ich die Führungskräfte in der Firma erreichen will, dann kann ich es ins Intranet stellen. Dann erreiche ich vielleicht 10% meiner Führungskräfte. Wenn ich auf LinkedIn dasselbe Thema poste, dann kriege ich 90% meiner Führungskräfte. Also LinkedIn wird ganz anders wahrgenommen. Da gibt es ja da auch eine Push-Nachricht und das passiert dann immer wieder. Ich stelle irgendein Thema, das eben aus dem Bereich PR kommt, ins Intranet und eine Woche später mache ich dann einen Post auf meinem LinkedIn-Profil dazu. Und da gibt es immer wieder Kollegen, die sagen, ja, sowas würde ich gern zuerst in der Firma erfahren, bevor ich es beim Rainer seinem LinkedIn-Kanal lese. Und wenn sie sich dann offiziell beschweren, dann sage ich immer, du, vor einer Woche war es im Intranet, aber das Intranet wird halt nicht so wahrgenommen wie LinkedIn.
Und das ist ja ganz klar ein großer Vorteil der Social-Media-Kanäle, dass eben eine Wahrnehmung da ist, auch wenn Organic immer mehr sinkt aus verschiedenen Gründen. Welche Rolle spielt bei euch YouTube?
Also sagen wir, YouTube gibt's. Also da werden Filme hochgestellt, einmal auch Trainingsvideos. Es werden natürlich auch Videos hochgestellt, um Verkauf zu unterstützen. Aber da gibt's kein eigenes irgendwie Konzept dazu, dass man sagt, wir machen Content nur für YouTube.
Aber wenn ihr irgendwelche Trainingsvideos habt, irgendwie Umgang mit dem oder das, dann versucht ihr da schon audiovisuelles Material zu produzieren und das on YouTube hochzuladen. Ja. Welche Rolle spielt bei der Videoerstellung, egal ob hochkant oder quer, welche Rolle spielt bei Videocontent das Thema AI?
Also wenn wir... Jetzt rede ich mal über TikTok. Wenn wir bei TikTok drehen, dann filmen wir ganz normal mit dem Handy und nehmen halt CapCut und was da so drin ist. Das war's dann. Inwieweit, also ich gehe davon aus, dass das Marketing bei uns, wo es Leute gibt, die Videocontent erstellen, dass die schon KI-Tools nutzen. Deswegen, da bin ich zu weit weg. Die sitzen im ganz anderen Gebäude, was die nutzen. Aber ich weiß, dass Rebecca, die E-Learning bei uns macht im Produktmanagement, die nutzt beispielsweise KI, um Podcasts zu machen zur Schulung von Mitarbeitenden.
Also Podcast-Erstellung, genau, das ist ein sehr spannendes Thema. Und beim Schneiden, du sagst CapCut, beim Schneiden von Sequenzen, raussuchen von irgendwelchen guten Bereichen, gibt's da, nutzt ihr KI als Assistentin, um Vorschläge zu machen, oder macht es wirklich rein manuell?
Manuell, also TikTok manuell, und bei den anderen weiß ich es nicht.
Okay. Welche Rolle spielt der Facebook-Account?
Also da werden die meisten im Unternehmen sagen, den gibt's auch. Der wird irgendwie wahrscheinlich wie in vielen Firmen mit Material bespielt, das halt irgendwo entweder von LinkedIn oder Instagram runterfällt vom Tisch. Das sagt man, kehren wir jetzt auf Facebook aus. Bin ich aber, also ich bin da zwiegespalten. Also einmal denke ich, wenn ich gerade Azubis einstelle, die Entscheidung vom Azubis bei vielen, wir haben jedes Jahr so rund 70 Azubis, und weil wir eine hohe Fertigungstiefe haben, stellen wir auch Dreher, Fräser, Elektroniker, Mechatroniker und Leute ein, die noch durchaus sehr jung sind, 15 Jahre alt. Und da, glaube ich, spielt doch die Familie, die Eltern, vielleicht sogar die Großeltern spielen noch eine große Rolle, wo denn so ein junger Mensch sich hinorientiert, was er sich mal anguckt. Und ich glaube, die kriegt man durchaus noch über Facebook. Die sind vermutlich nicht auf Instagram oder auch nicht auf LinkedIn. Und deswegen halte ich es schon für wichtig. Und es gibt wohl auch schon in USA, habe ich mich vor einem halben Jahr mit Felix Beilatz unterhalten, da gibt schon den Trend, dass Facebook wieder zunehmende Nutzerzahlen hat bei jungen Menschen. Und zwar nicht so wie bei uns, weil bei uns ist es so, dass die Jungen nicht auf Facebook gehen, weil das ist ja die Plattform der Alten, das ist ja peinlich. Aber in Amerika gibt es den Trend, das sind jetzt so die Mittleren, die sind nicht dort, da waren vielleicht die Großeltern dort, und deswegen ist es weiter weg von den jungen Leuten. Aber was Facebook hat, sind ja die regionalen Gruppen. Und das bietet meines Wissens keine andere Plattform von den üblichen Verdächtigen, dass ich eben sage, ob ich jetzt Secondhand-Klamotten verkaufen will oder was ist los in meinem Dorf. Das gibt's nur auf Facebook, und deswegen erlebt wohl Facebook in USA in manchen Regionen schon wieder eine Renaissance. Und vielleicht kommt das bei uns auch, deswegen ich würde den Kanal nicht abschalten, ich würde ihn bespielen. Weiß mich persönlich, ich habe auch einen Kanal mit, weiß nicht, 1700 Kontakten auf Facebook, aber ich habe das seit Corona, meide ich Facebook, weil dieser Hass, diese Agitation, die da stattfindet, egal von welcher Seite, es tue ich mir echt nicht an. Ich finde es ganz, ganz schlimm, und ich bin froh, dass ich mit dem Kanal nichts zu tun habe.
Aber du bestätigst das, was ich an mir selbst beobachte. Ich nutze Facebook, um mich darüber ergänzend zu informieren, neben natürlich Dorfgesprächen, was ist hier im Dorf in Waghäusel los? Und da ist es ein sehr wertvoller Kanal, um zusätzliche Informationen zu bekommen. Also der regionale Aspekt ist sicher wichtig. Jetzt aber zurück zum B2B und zurück zu den großen Unternehmen, zurück zum internationalen Hannover Messe und so weiter, wo sich die Branche trifft. Welche Rolle spielt da Social Media, oder welche Rolle spielt zum Beispiel ein erfolgreicher TikTok-Kanal, wenn es darum geht, auf solchen großen Messen irgendwie was zu machen oder aufzufallen als B2B-Unternehmen?
Naja, viele Leute vergessen ja, dass auf B2B auf der anderen Seite, also die anderen Business-Leute, sind erstaunlicherweise ganz normale Menschen. Auch wenn sie dann irgendwo das Einkaufsbuch haben oder das Verkaufsbuch dabei haben, aber sie sind normale Menschen. Das heißt, die nutzen die Plattformen so wie jeder andere auch. Und bei uns passiert durchaus, dass einer der großen Kunde aus Osteuropa kommt auf eine Messe, auf eine Chilventa Kälte- und Kühltechnische Messe, und sagt, wo ist denn euer TikTok-Team? Und dann sagt ihm das Standpersonal, wir wollen hier Ventilatoren verkaufen für Kälte- und Kühltechnik. Und er sagt, ja, aber wir sind so ein Fan von eurem TikTok-Team. Okay, Kollege, der auch im Vertrieb arbeitet, setzt sich ins Auto, fährt auf die Messe nach Nürnberg und sagt, hier bin ich, können wir Selfies machen. Also das passiert durchaus, dass Kunden Menschen sind. Und wir hatten, vor 2 Jahren war die Lieferkettenproblematik so groß, global. Und da haben wir natürlich auch geklemmt mit Produkten und haben gesagt, ja gut, irgendwann liefern wir, wissen noch nicht wann. Preise werden sich verändern, wissen noch nicht, wo sie landen werden. Und dann kam eben ein großer Kunde aus Nordamerika zu uns ins Headquarter und wollte einfach mal unsere Führungsmannschaft ein bisschen den Marsch blasen und sagen, hey, es geht nicht, ihr werdet immer teurer, keine Liefertermine und so. Und die haben so 25 Minuten, haben die Amerikaner auf unseren Vorstand und auf Vertriebsleiter eingeprügelt. bis dann nach 25 Minuten ein Amerikaner sagt, natürlich jetzt auf Englisch, hat er gesagt, hey Marco, du hast einen coolen Hüftschwung. Und er sagt, was bitte? Und er sagt, ich kenne dich von TikTok, du hast einen coolen Hüftschwung. Marco kann super gut tanzen, also der hat Musik im Blut. Und dann genau das, was du jetzt, ich sehe ja dein Gesicht im Gegensatz zu den Podcast-Hörern, die haben dann alle gelacht. Dann war die Aggression raus und dann sagt der Amerikaner, gut, ihr könnt nicht liefern, aber die anderen können auch nicht liefern. Gut, ihr werdet teurer, alle werden teurer. Ist halt so, kriegen wir wohin, aber ihr seid eine coole Firma. Und das sind dann Momente, wo so ein TikTok-Kanal, der nichts mit Sales zu tun hat, sehr wohl auf Sales einzahlt und was von der Wahrnehmung verändert. Und das sind Themen, die muss ich halt an der Kaffeeecke aufglauben, dass ich sie weitererzählen kann. Sie müssen stimmen. Und auch andere Dinge, dass ein Leiter des Produktmanagements bei einem unserer größeren Kunden immer wieder auf TikTok kommentiert, ich bin ein großer Fan von euch, einmal Big Fan und dann immer wieder. Und ich sage, guck mal, ein Entscheider auf Kundenseite outet sich als unser Fan. Wie oft ist denn euch das schon passiert in den letzten 100 Jahren? Und dann sitzen sie da und sagen, ja, ist okay, wir verstehen zwar nicht, wie TikTok funktioniert, aber irgendwie wird es dann auch und wir als Vertrieb profitieren auch davon.
Und die Praxis, wie sieht's jetzt aus? Müsst ihr jetzt auf sämtliche Messen auch mit hin? Normalerweise ist ja nur Marketing da, aber nicht unbedingt der Pressechef.
Na, also wir haben schon 2024 haben wir gesagt, wir gehen mit dem TikTok-Team, mit dem Kernteam, drei Leute auf die Hannover Messe und wir spielen das Thema TikTok dort. Wir machen TikTok am Messestand, wir machen TikTok von der Hannover Messe, weil die Leute uns so wahrnehmen, uns so kennen. Und wir haben auch das Thema E-Sports vergangenes Jahr und auch dieses Jahr wieder E-Sports und TikTok mitgenommen.
Was heißt E-Sports genau und was macht ihr da genau?
Naja, also wenn jetzt, wenn ich sage E-Sports, dann ist für die Leute, die E-Sports nicht mögen, die sagen, das sind die Menschen, die im Keller sitzen, Red Bull saufen, Chips fressen, keine Freunde haben und vielleicht irgendwann Amok laufen. Aber ich kann auch sagen, E-Sports sind Menschen, die online, statt ein Buch zu lesen, sagen, ich spiele irgendwo was online. Ich kann Schach spielen, ich kann Brettspiel machen oder ich kann online spielen. Und da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Spiele. Und man kann die nicht nur irgendwie auf ein Genre irgendwo reduzieren. Und der Grundgedanke fehlt mir einfach. Früher habe ich am örtlichen Fußballplatz Bannerwerbung aufgehängt. Nicht, weil ich Fußball mochte, sondern weil ich wusste, ich kriege die ganze Dorfjugend. Die Jungs gehen hin zum Fußballspielen und die Mädels kommen am Ende und holen die besoffenen Jungs ab, weil sie entweder Frust runtergedrucken haben oder ihren Sieg gefeiert haben. Das heißt, ich habe die ganze Dorfjugend gehabt. Jetzt ist die Dorfjugend nimmer so auf dem Fußballplatz. Die einen hängen auf TikTok rum und die anderen, die sitzen zu Hause und spielen am Computer. Ich kann es beklagen und kann sagen, früher war alles besser, ja, bringt mich aber nicht weiter. Oder ich kann sagen, ich akzeptiere die Realität und überlege mir, wie erreiche ich die Menschen? Und wenn die jetzt online gamen, kann ich mir überlegen, wie erreiche ich die? Wenn du jetzt normalerweise in Marketing reingehst und sagst E-Sports, was sagt's Marketing? Sponsoring. Klar, mit Geld kaufe ich dir jede Reichweite. Aber selbst wenn ich Geld hätte und ich würde mir eine Brust von einem Team kaufen, wo dann Ziel Abbeck draufsteht, dann kennt halt keiner Ziel Abbeck. Das funktioniert bei Siemens, das funktioniert bei Bosch oder bei den bekannten Marken. Würde ich mir ein Team kaufen, das dann als mein Team startet, was könnte ich mir mit so einem Budget von so einem Mittelständler leisten? Fußballtechnisch gesehen Kreisklasse. Wenn die Oberliga spielen, kommt eine große Firma und sagt, kaufe ich mir die. So wie die Söldner eben. Am Schluss landen sie alle beim FC Bayern oder irgendwo sonst was. Und deswegen, da wäre ich Durchlauferhitzer. Und wir haben dann natürlich das Socializing intern. Jeden Donnerstagabend Leute, die bei uns in der Firma Lust haben, online zu gamen, die treffen sich virtuell, sitzt jeder zu Hause. Und die spielen wie eine Betriebssportgruppe, spielen die Donnerstagabend. Das ist gerade, also das kann Pokémon Unite sein, das kann Minecraft sein, das kann Shooter sein, das kann FIFA sein. Die machen das so, Socializing. Aber ich hätte ja auch gern die Wirkung nach außen. Und genau aus den Leuten, die da Donnerstagabend so in ihrer Freizeit spielen, hat sich ein Kreis gefunden, die gesagt haben, ja, wir können auch Turniere machen. Und wir machen 6 bis 8 Turniere für Externe. Weil meine Internen, nehmen wir jetzt Rocket League. Rocket League ist Autofußball, FSK 0 Jahre. Ich brauche dann 2, die sitzen in der Firma, wenn wir Turnier haben, die kommentieren die Spiele. Und im Hintergrund siehst du dann genau das, was du jetzt siehst, die Sponsorenwand, die können jetzt die Podcast-Hörer natürlich nicht hören. Da haben wir dann die Logos von Leuten, die mir wichtig sind drauf oder von Unternehmen, die mit uns verbunden sind. Vom Motorwerk in Berlin, wo Ziel Abbeck gegründet worden ist. Das E-Sports-Logo von uns oder das eigene Firmen, öffentliche Restaurant DC. Das sind Logos dann drauf. Und da kommentieren wir Samstag Vorrunde, immer Sonntag Hauptrunde, kommentieren wir Spiele. Und wir hatten erst ein bisschen regionale Teilnehmer und jetzt spielen, seit 2022 spielen Teams aus Mazedonien, aus Italien, aus Belgien, die spielen bei Zielabek-Turnieren, spielen die um kleines Preisgeld.
Wahnsinn. Das heißt, du hast immer wieder neue Ideen zu immer wieder anderen Dingen. Was ist das Nächste, was auf deinem Plan ist?
Also das jüngste Baby, ich rede nicht über ungelegte Eier, weil einmal, da hören ja auch andere zu, die vielleicht dann schneller sind. Aber ich kann sagen, das jüngste Baby, wir haben im vergangenen Jahr einen AI Communication Award ausgerufen. Völlig irre. Anlass war, ich saß in Berlin bei einer Preisverleihung. Also nichts, wo man sich einen Preis kaufen kann, sondern wo du wirklich in Pitch gehen musst und da gibt's Gewinner und Verlierer. Wir hatten gewonnen und dann habe ich gesagt, hey, ich zahle jetzt für ein mäßiges Drei-Gänge-Menü 320 Euro und zwei Bier dazu. Das ist eigentlich fast eine Lizenz zum Gelddrucken. Das können wir auch, ohne den Druck Geld verdienen zu müssen. Und dann habe ich gesagt, wenn wir einen Award ausrufen würden, was könnten wir uns denn abnehmen? Communication, jo. Weil wir in der Art, wie wir TikTok machen, wie wir mit E-Sports auf junge Menschen zugehen oder jüngere Menschen zugehen, da sind wir einfach Trendsetter und sind wir ganz weit vorne in der Industrie, im Dachraum oder gar in ganz Europa. Das heißt, Communication, Checkbutton geht, können wir machen. Warum KI? Wir sitzen im Dunstkreis von Heilbronn. Im Heilbronn entsteht das IPI, Innovationspark Künstliche Intelligenz. Da gibt Dieter Schwarz mehr als 2 Milliarden Euro rein, dass da das KI-Zentrum von ganz Europa entsteht. Da sitzen wir auch drin mit dem Büro, mit Leuten. Und dann habe ich gesagt, okay, die Verbindung auch KI passt. Und warum will ich es denn machen? Weil ich hätte gern, wenn jemand googelt nach KI und Zielabek, dass dann ganz viele Ergebnisse kommen. Ich bin nur fürs Image zuständig. Ich bin nicht der KI-Beauftragte der Firma, aber ich kann Themen anstoßen. Und ich habe damals zu meinem Chef gesagt, vor jetzt knapp zwei Jahren, habe ich gesagt, ich will eine Jury haben, wo niemand von Zielabek drin sitzt, weil sonst hat es ein Geschmäckle. Der Award darf nichts mit Zielabek heißen, sondern es wird ein AI Communication Award verliehen. Wir haben eine Jury. Da sitzen KI-Professoren drin von der Dualen Hochschule Baden-Württemberg, KI-Professor von der Hochschule Heilbronn, KI-Professor vom Steinbeis-Institut, KI-Professor von der TU München, KI-Professor von der ETH Zürich. Das sind Leute, die ich kennengelernt habe, wo ich irgendwo auf Veranstaltungen war. Und dann haben wir am Marketingseite Präsidentin Marketing Club Stuttgart, Präsidentin Marketing Club Nürnberg, Präsident Marketing Club Würzburg, Pressechefin Messe Stuttgart. Rolf Herrmann von der OMR ist mit in der Jury drin. Also wir haben da auch eine ganz bunte Jury, die dann die Gewinner küren. Und ich habe gesagt, das wird vermutlich 3 Jahre dauern, bis das Ding etabliert ist. Dieses Jahr ist Sponsor oder Medienpartner ist das FAZ-Institut. Und das wird schon, das ist kein kleines Plänzchen mehr dieses Jahr. Wir haben jetzt die Vorjury tagt gerade und ist eine coole Sache. Und vor allem, da wächst wieder was raus. Da lernt man Leute kennen und dann jetzt nimmst du wieder die Kaffeeecke. Ich habe vergangenes Jahr mit der Jury natürlich geredet, auch bei der Preisverleihung waren Juryvertreter da. Und 4 Wochen nach der Preisverleihung vergangenes Jahr, AI Communication Award, ruft mich die Assistentin vom KI-Professor von der TU München an und sagt, Herr Grill, mein Chef hat gemeint, da kommt eine Delegation von weltweiten KI-Professoren nach Europa und die würden gerne ein Industrieunternehmen besichtigen, geht das bei Zielabek? Ich sage, woher kommen die? Und dann hat sie gesagt, ja, KI-Professoren Stanford, Oxford, Jerusalem, Tokio, Paris, ETH Zürich und TU München. Und dann habe ich gesagt, ja, natürlich können die zu uns kommen. Und dann habe ich gesagt, aber wir sind ja gar nicht auf Augenhöhe mit denen. Und dann hat sie gesagt, na, das ist egal. Der Professor Kretschmer hat gesagt, die KI-Professoren sollen mal hören und sehen, wo sind denn die Wünsche der Industrie? Wo brauchen wir KI? Wo hätten wir gerne? Und wie sind denn wir als Mittelstand? Wir machen keine Luftschlösser, dass wir sagen, wir machen Projekte, die vielleicht in 10 Jahre zum Tragen kommen. Nein, bei uns muss ein relativ schneller Return of Invest da sein. Da muss schnell irgendwas passieren. Ja, und dann kam die KI-Elite dieser Welt und hat sich vergangenes Jahr bei Zielabek getroffen. Das haben wir natürlich medial auch publiziert, vermarktet mit Pressemitteilungen. Das zahlt aufs Image ein.
Wann ist die Preisverleihung die nächste?
Die nächste Preisverleihung ist am 24. Juni. Und wir haben jetzt eine neue Location, weil wir alles ein bisschen anders, ein bisschen größer und so. Und ja, Die Preisverleihung findet am Abend der Social Media Days statt.
Gibt es noch irgendetwas, was du ergänzen möchtest? Du hast gesprudelt mit Ideen, mit Anregungen, hast uns ganz viele Insights gegeben, wofür ich mich herzlich bedanken möchte. Gibt es noch irgendwas, was du nicht gesagt hast?
Ja, und zwar das Entscheidende. Das alles ist nur möglich, weil der Gesellschafter bei Ziel ABEC und der Vorstand bei Ziel ABEC uns eine Leine lässt, die ist wahnsinnig lang. Und weil er Vertrauen hat, über alle möglichen Ebene hinweg, wir dürfen Social Media Days machen, keiner redet uns rein, AI Communication Award, keiner redet uns rein, E-Sports, TikTok, und das Vertrauen ist das Elementare, ist die elementare Grundlage für alles, was du machst. Und wenn jetzt jemand zuhört und sagt, in meiner Firma, ich will das auch haben, ja, dann musst du den Leuten, die Bock haben und die bereit sind, die Meile mehr zu laufen, auch Freiraum zu lassen. Und wenn du hinterher klein, klein kommst, und das ist so mein Beispiel, ich habe, als wir TikTok angefangen haben, habe ich freitags immer die TikToks meinem Chef gezeigt. Und er hat gesagt, ja, ja, er weiß, er muss die gesehen haben. Und wichtig war mir, weil in vielen Firmen passiert, der Chef oder der Inhaber geht am Wochenende zum Verwandtschaftstreffen oder zum Klassentreffen oder irgendwas. Und dann kommt einer, der hat schon zu viel Alkohol im Blut, nimmt sein Handy, zeigt es dem Chef oder dem Gesellschafter und sagt, ist es die Firma, wo du Chef bist? Und er sagt, ja. Und er sagt, erklär mir mal, was dieses Mistvideo für einen Sinn hat. Der Chef kann es nicht erklären, weil Videos auf TikTok machen oft keinen Sinn. Er steht mit dem Rücken an der Wand. Der andere setzt nach und sagt, ja, du kannst ja nicht mal erklären, was das für ein scheiß Video ist. Das heißt, er fühlt sich blamiert. Der kommt montags rein und mäht erstmal Leute, die das verbrochen haben, nieder. Und das ist das Problem. Deswegen die Antwort, habe ich immer gesagt, muss sein, ja, ich kenne das Video, und B, die TikTok-Videos müssen keinen Sinn machen. Sie müssen wirken. Und ich habe da so ein Weihnachtsfeier-Video, das hat in einer Woche 4,4 Millionen Views generiert. Macht keinen Sinn, aber es wirkt. Und das ist das Coole auf TikTok. Von 4,4 Millionen Menschen, die das gesehen haben, ist nur 1% Follower von 10 ABEC gewesen. Ich habe 99% erreicht, die nicht Follower sind. Und nur 8% hatten schon mal vorher ein Video von 10 ABEC gesehen. 92% von 4,4 Millionen haben noch nie ein Video von 10 ABEC gesehen. Und das geht nur auf der Plattform TikTok, wenn du organisch was machst.
Rainer, herzlichen Dank. Das war's schon wieder mit dem Marketing Briefing Kompakt. Hier gibt es jede Woche eine interessante Persönlichkeit aus dem Marketing. Weitere Interviews findet ihr bei der Marketingbörse, dem Podcast. Und wenn euch meine Interviews gefallen, dann freue ich mich natürlich über eine positive Bewertung auf einem eurer Lieblings-Podcast-Portale.